Das Thema, das uns heute Morgen beschäftigen soll, heißt Wiedergutmachung. Ich weiß nicht, wenn du dich würdest versuchen, mal zurückzuerinnern, wann oder ob du das letzte Mal eine Predigt über Wiedergutmachung gehört hast. Ich glaube, wir alle wissen, was das bedeutet, Wiedergutmachen. Bedeutet, dass wir etwas in Ordnung bringen, wo wir irgendwo einen Schaden angerichtet haben. Aber bevor wir darauf eingehen, möchte ich uns ein Vers lesen aus Sprüche 14, Vers 9. Sprüche 14, Vers 9, das ist jetzt nicht Luther-Übersetzung, aber eine andere, die heißt so: Die Narren treiben Spott mit ihrer Sünde, aber unter den Aufrichtigen ist Wohlgefallen. Dieser Gedanke, die Narren treiben Spott mit ihrer Sünde. Eine spanische Übersetzung sagt das interessant aus. Sie sagt, los tontos no piden perdón por sus ofensas, pero los honestos buscan el favor de Dios. Also die Narren fragen nicht um Vergebung für ihre Vergehen. No piden perdón por sus ofensas. Das ist eigentlich das Thema, was ist Wiedergutmachung. Wir haben schon gesagt, Wiedergutmachung ist eine Entschädigung oder Zurückerstatten eines Schadens, den wir jemand angetan haben. Egal wann. Es mag sein, dass es ein Schaden ist, den wir jemand vielleicht 10 Jahre, vielleicht 30 Jahre zurück angetan haben. Aber wenn der Schaden noch nicht in Ordnung gebracht ist, dann muss er eigentlich wieder gut gemacht werden. Wenn wir etwas wieder gut machen, dann hat es nichts mit den Fehlern des anderen zu tun. Was ich damit meine ist, sehr oft, wenn irgendwie ein Missverständnis, ein Trubel, eine Schwierigkeit zwischen zwei Menschen ist, sehr oft liegt Schuld auf beiden Seiten. Nicht in jedem Fall, aber doch sehr oft. Manchmal bei einem mehr als beim anderen. Und wenn jetzt diese Schuld auf beiden Seiten liegt und einer sieht ein und erkennt, ich möchte meine Sache in Ordnung bringen. Und wenn er dann zu dem hingehen möchte, an dem er sich verschuldigt hat, dann ist eine Sache wichtig, dass er nicht von den Fehlern des anderen redet. Also wenn jemand so versucht, eine Sache wieder gut zu machen, wird wahrscheinlich die Sache dadurch bloß noch schlimmer werden. Also, gleich zu Beginn ein Rat, wenn du willst eine Sache wieder gut machen, dann bitte, wenn du hingehst und um Vergebung fragst, dann erwähne nicht die Schuld, die der andere hat. Sage nicht zum Beispiel, ja, wenn du mir damals nicht so gesagt hättest, hätte ich dir auch nicht so gesagt. Oder wenn du mich damals nicht so beleidigt hättest, dann würde ich dir auch nicht den Schaden gemacht haben. Das ist nicht wirklich wieder gut machen. Man könnte das vielleicht eher nennen, noch Gas ab dem 4 schütten. Also Wiedergutmachen ist, wir müssen eigentlich vorher uns klar sein, dass wir unsere Schuld erkennen und wenn wir hingehen, dass wir dann bloß von unserer Schuld reden. Nicht versuchen, dem anderen etwas vorwerfen. Natürlich, manchmal kommt das vor, dass wenn der andere hört, wie wir ihm unsere Schuld bekennen, dass er sagt, weißt du, ich vergebe dir gerne und ich muss auch gleich etwas sagen, ich bin eigentlich auch schuld. Okay, wenn der selbst fragt, dann Gott sei Dank, dann ist das sehr gut. Aber derjenige, der hingeht, eine Sache wieder gut zu machen, sollte niemals von den Fehlern des anderen reden. Wiedergutmachung ist auch die Pflicht eines jeden Christen. Und ich weiß nicht, ob wir uns da alle 100% einig sind. Allgemein, jetzt unter Christen gesprochen, gibt es da manchmal Zweifel, ob das so ist oder nicht. Manche sagen, wenn Jesus mir die Sünden vergeben hat, dann stehe ich unter der Gnade, dann ist durch sein Blut alles reingewaschen und ich bin frei. Jetzt bin ich bereit, in den Himmel zu gehen. Ja, Sündenvergebung erlangen wir bei Gott und bloß bei Gott. Und wir können die auf keinem anderen Weg erlangen, aber der Schaden, ob jetzt finanzieller Schaden oder auch ein Schaden, den wir mit unserem Mund am anderen angetan haben, diesen Schaden, den erwartet Gott von uns, dass wir den selbst in Ordnung bringen. Das war so im Alten Testament und das ist genauso geblieben im Neuen Testament. Wir werden auch gleich einige Beispiele dafür sehen. Also Wiedergutmachung und Vergebung sind zwei Sachen, die Hand in Hand gehen. Das eine kann das andere nicht ersetzen. In Gottes Wort ist Vergebung niemals ein Ersatz für Wiedergutmachung, sondern vielmehr bestätigt oder bezeugt, dass einer Vergebung erlangt hat. Wenn wir jetzt im Neuen Testament reden, Gottes Gnade, würde ich so sagen, macht es umso leichter, umso möglicher einem Menschen, der Gottes Gnade erlebt hat, hinzugehen und die Sachen, den Schaden, den er an anderen Menschen im Leben angerichtet hat, in Ordnung zu bringen. Gnade, die Gnade Gottes macht es möglich. Die Gnade Gottes nimmt nicht weg, dass wir jetzt nicht mehr brauchen, wieder gut machen, sondern die ermöglicht, die gibt uns eine besondere Kraft, dieses zu tun. Vielleicht verstehen wir jetzt, warum im Jakobusbrief Gottes Wort sagt, dass der Glaube ohne Werke tot ist. Ich glaube, wir können das auch auf die Werke der Wiedergutmachung ganz besonders anwenden. Also, das eine ist nicht für das, als ein Ersatz für das andere. Genauso wenig dürfen wir jetzt glauben, dass Wiedergutmachung die Vergebung ersetzt. Das schafft auch nicht. Also zum Beispiel, wenn ich eingesehen habe, ja, ich habe Hühner gestohlen, ich habe beim Nachbar dies gemacht, dann fahre ich hin, überall und bei jedem Nachbar bringe ich das in Ordnung, was ich falsch gemacht habe, wo ich gestohlen habe oder was immer. Jetzt habe ich die Sache wieder gut gemacht. Gut, Gott sei Dank. Aber das Wiedergutmachen bei Menschen ersetzt niemals die Vergebung bei Gott. So, wir dürfen weder das eine noch das andere auslassen, sondern die beiden Sachen, Vergebung und Wiedergutmachung, gehören zusammen. Vergebung kann uns bloß Gott, kein Prediger, kein Ältester natürlich, aber Wiedergutmachen müssen wir selbst bei den Menschen. Wenn wir versuchen, das eine oder das andere auszulassen, dann ist es so, als wenn wir versuchen, nach vorne und nach hinten zur gleichen Zeit zu gehen. Wir kommen niemals in unserem geistlichen Leben nirgendwo hin, wenn wir nicht Vergebung bei Gott haben und zweitens die Sache beim Menschen in Ordnung bringen. Ob das jetzt etwas war, was vor unserer Vergebung geschehen ist oder angenommen, dass etwas passiert ist, nachdem wir uns schon zu Gott bekehrt haben und der Geist Gottes uns das zeigt und wir das einsehen, dann sind wir beides schuldig, die Sache bei Gott in Ordnung zu bringen und auch die Sache bei den Menschen. Ohne Wiedergutmachung ist die Bekehrung nicht vollständig. Die Wiedergutmachung ist eine Bestätigung unserer Bekehrung. Wenn ein Mensch, nachdem er Vergebung bei Gott erlangt hat, hingeht und bei Menschen die Sache in Ordnung bringt, dann ist es bloß ein schöner Beweis, eine Bestätigung, dass seine Vergebung, seine Bekehrung wirklich echt gewesen ist. Und dann noch ein Gedanke, der ebenfalls sehr wichtig ist, und zwar, jede Sünde gegen einen Menschen ist auch automatisch immer eine Sünde gegen Gott. Es gibt nicht solche Sünden, dass wir sagen, ich habe mich bloß an jenem verschuldigt. No. Jede Verschuldigung an einem Menschen ist immer automatisch auch eine Schuld vor Gott. Das bedeutet, dass wir beides brauchen. Dass wir die Vergebung von Gott brauchen und auch es beim Menschen in Ordnung bringen. Ein Beispiel, das ich bloß geben möchte, nehmen wir mal den König David. Wir wissen ja, dass er Ehebruch mit Bathseba begangen hat. Und nicht bloß das, nachher sogar auch auf Umwegen indirekt Uria, den Mann von Bathseba, umbringen ließ. Aber als er dann in Psalm 51 zusammengebrochen ist und über diese schreckliche Sünde Buße getan hat, wisst ihr, was er dann in Vers 6 sagt? Psalm 51, Vers 6 sagt er, Gott, an dir allein habe ich gesündigt und Böses vor dir getan. Moment mal, David. Du hast dich doch an Bathseba verschuldigt, du hast dich an Uria verschuldigt. Aber David hat verstanden, die Schuld muss er als erstes bei Gott in Ordnung bringen. Auf jeden Fall ist er vor Gott auch schuldig geworden. Wenn wir jemand verletzen, jemandem einen Schaden zufügen, dann haben wir nicht bloß gegen den Menschen, sondern auch vor Gott gesündigt. Und deshalb brauchen wir beides, die Vergebung und die Wiedergutmachung. Ein Beispiel jetzt aus dem Alten Testament, und wir werden sehen, dass Wiedergutmachung das Sündopfer begleitet. Im Alten Testament war es ja anders. Die Brocken, die konnten nicht so wie wir heute, wenn wir erkennen, dass wir gesündigt haben, auf die Knie gehen und Gott und Jesus um Vergebung beten. Damals war es anders. Damals mussten sie erstmal in ihre Fans gehen, nachdem sie eingesehen haben, dass sie was falsch getan haben. Und dann ein fehlerloses, makelloses Tier aussuchen und mit dem Tier dann nach dem Tempel gehen und da an der Tempeltür am Tor dem Priester sagen, hallo, ich bin so und so und ich will heute ein Sündopfer bringen. Ich habe gesündigt. Und dann mussten sie reingehen und dann mussten sie dafür ein Schuldopfer bringen. Aber lasst uns mal jetzt ein bisschen mal nachschauen, wofür im Alten Testament alles notwendig war, etwas wieder gut zu machen. Also in welchen Situationen war es notwendig, etwas wieder gut zu machen. Dazu schlagen wir bitte auf 3. Mose Kapitel 5 und wir werden von den Versen 21 und weiter jetzt mehrere Verse kurz durchnehmen. Das erste, was wir hier sehen in Vers 21, wann sich wer durmat an dem Herrn versündigt. Und danach kommt all die Sünden, die jemand an einem anderen getan hat. Aber ganz oben steht, wann sich jemand durmat an dem Herrn versündigt. Wir haben schon gesagt, jede Sünde gegen den Nächsten ist auch eine Sünde an dem Herrn. Und jetzt einige Beispiele. Also es ist bloß mehr, als wenn wir bloß Hühner gestohlen haben. Wir sehen, es geht noch weiter. Gottes Wort ist sehr genau, sehr spezifisch, in welchen Situationen es nötig ist, eine Sache wieder gut zu machen. Zum Beispiel, dort verstrieden dat, wann sie nächster Arm wird anverdrüht haft. Was meint das? Angenommen, jemand hat uns, sagen wir mal, eine Kuh anvertraut. Wir sind auf Reisen gegangen, ein Nachbar sagt, kannst du für eine Woche auf meine Milchkuh aufpassen? Und er hat uns was anvertraut, aber wir gehen extra nachlässig mit diesem Tier um. Passen nicht auf, geben nichts Raum, sind sowieso ein bisschen neidisch auf unseren Nachbar, weil er viel mehr hat als wir. Und dann müssen wir jetzt noch für ihn dies machen. Und ganz bewusst passen wir nicht auf die Sache auf, die uns anvertraut worden ist. Dann werden wir sehen, ist es notwendig und dass, sag mal, das Tier dadurch einen Schaden bekommt. Dann sind wir schuldig, hinzugehen und die Sache wieder in Ordnung zu bringen bei unserem Nachbar. Oder, hei von dem Wort Jelid haft. Also nicht bloß, wenn uns einer was anvertraut hat, sondern angenommen, wir brauchen jetzt unbedingt einen Pflanzer, um nach diesem schönen Regen jetzt einzupflanzen. Wir haben keinen, wir haben aber einen Traktor. Aber unser Nachbar ist willig und leiht uns seinen Pflanzer aus. Er wollte nicht mal mit Wofel reden. Und wir gebrauchen den und das schafft alle Fan, aber unsere Stab hier nicht so sehr rein. Und du sind ein paar Disken hängen, zwei Gun. Ich weiß nicht, passiert dort beim Planten mal. Aber der Planter hat anyway so viele Disken. Und nun sind mal du mal Feuersteck zwei Gun. Dort hat uns auch Leute, aber naja, niemand wird den Dreh bringen, wir sind fahrig. Bringen wir das zurück und sagen über dem Nuber nisch. Der fragt uns, und wer hat es geschafft? Oh ja, schafft sei er fein, no, er kann alles. Fertig, alles fertig, kein Problem, alles in Ordnung. No, danke schön und vielleicht bezahlen wir auch, was der Mietpreis war, geben wir ihm das Geld dafür, aber sagen ihm nicht, dass wir von den Geliebten einen Schaden angemacht haben. Dann werden wir sehen, haben wir uns einmal an dem Herrn schuldig gemacht und zweitens werden wir gleich auch sehen, sind wir schuldig, etwas in Ordnung zu bringen. Ein dritter Fall, wann du jemand Wort Futje stohlen hast. das ist, denke ich, eindeutig. Wenn wir jetzt bei einem Nachbar etwas gestohlen haben, ich glaube, da sind wir uns alle einig, ist es notwendig, dass wir das wieder in Ordnung bringen. Oder, und ja, drog wahrgenommen haft. Seht, das ist nicht ein Bett anders, das ist nicht fortstehlen, das ist nicht von dem anderen das fordern. Wir sprachen letztens im Zentrum darüber und ich fragte die Männer, ob sie ein Beispiel würden haben, was das meint, etwas unter Druck einem anderen wahrnehmen. Und ein Mann gab mir ein Beispiel. Er sagt, er würde sich das so vorstellen, angenommen, ich habe bei jemand bestellt, eine Maschine zu machen für $250 in einem Taller. Wir haben abgemacht, $250 vorig, gut. Ich komme dann zurück, die Maschine holen, die ist fertig. Und jetzt gebe ich ihm bloß $200 und will die Maschine nehmen. Und nimm die auch mit. Und der Wirt vom Taller sagt, no, wir haben doch über 250 beredet. No. Wir haben 200 beredet. Nee, Mensch, horch mal. Wir haben das zwar nicht aufgeschrieben, aber wir haben doch besprochen für 250. Für 200 kann mir das Mess nicht üt. No, das ist sowieso so viel. Ich wollte, wir haben von 200 geredet und jetzt geben wir ihm die 200, nehmen die Maschine, fahren nach Hause. Wissen aber, dass wir für 250 beredet haben. Haben wir dann am nicht unter Druck wird Fut genommen, Fut gestohlen? Der nächste Punkt. Oder, wann heil wird verloren, gefangen haft, wird dem Nächsten gehirt und dort verliehen wird. Aha, das wird immer interessanter. Wir fahren hier der Länge dem Dorf, finden eine irgendeine Sache, sagen wir mal ein Phone, ein Fanphone, iPhone 7 oder gibt es schon 8 oder was immer. Und der liegt da im Dreck, aber ist noch ganz scharf, noch ganz fein. Oh, sind wir froh, wir nehmen das gleich in unsere Tasche rein. Oh, hab mir auch lang gewünscht, so ein Phone. Mina, es soll anyways mess zwei. Oh Gott, Dankeschön, nie heiken Phone. Aber wir wollten eigentlich ziemlich nef, wem das Phone gehört. Wir haben gehört, du, im nächsten Nuber oder zwei Darper wieder, im nächsten Darper oder zwei Darper wieder, da hat jemand letztens so ein Phone gekauft. Aber wir wollen das nicht so haben. Und so nehmen wir uns jetzt das Phone und später fragen wir, jemand fragt uns, oh, von wem hast du das Phone? Jo, naja, er kam mir nie das Phone besorgt. Und dann das verliehen. Sind wir dann schuldig, das wieder gut zu machen? Unbedingt. Oder, das wird noch interessanter, einen falschen Eid schwören, dass er irgendwas, womit ein Mensch sich je in seinen Nächsten versündigen kann. Also wenn wir jetzt den anderen einfach betrügen, einen falschen Eid schwören und damit uns an dem Herrn, aber auch an dem Menschen versündigen, wann wir dem anderen seinen Ruf kaputt machen, wann wir schlecht über den anderen reden, wann wir den anderen, wer weiß wie, pflegen, sind wir dann schuldig, nachdem Gott oder wenn uns Gott die Sünde vergeben hat, zurückzugehen und die Sache wieder in Ordnung zu bringen? Wollen wir mal lesen, was das Wort Gottes weiter sagt. Wann so'n passiert, dort hei ab so'n war ich schuldig geworden ist, also eins von den Sachen, die wir gerade gesehen haben auf der Liste, dann soll hei dort tre geben, wird hei entweder mit Gewalt genommen oder sich anerprächtig tau geegnet haft oder wird arm anvertrüht wie oder wird hei gefangen haft oder wo rewe hei falsch geschworen haft. Dort soll hei alle ganz tre geben und dann noch ein Fäftel durbi geben. Oh, das hat noch einmal gehört. Ich dachte, bloß drei geben wird all genug sein. Also wenn wir uns eins von diesen, was hier in Grein ist, eins von das verschuldigt haben, dann sage ich Gott, dass dann haben wir uns erstmal sind wir schuldig geworden und zweitens möchten wir dort ganz drei geben und dann noch ein Fäftel dubi geben. Wenn wir nie Feierdisken beim Planter 2 gemerkt haben, oder sagen wir mal dort wie ein Fiefdisken, und nie möchten wir noch ein Fäftel bi geben, wofür Disken möchten wir dann vorn und kippen, um dem Nuber das wahre Dreh zu bringen. Nur diesem, nur im alttestamentlichen Gesetz. Ein Meier, ja? Also der Fief, anyways, ganz Dreh geben und noch ein Fäftel Tau, also 100 plus 20%. 120% Dreh geben. Das wird dort gesagt im Alten Testament wie. Hei soll dem dort geben, wem dort gehört, an den Tag, wann er seine Schuldopfer bringt. Seht, wenn wir unsere Sache mit Gott in Ordnung, unsere Schuld mit Gott in Ordnung gebracht haben, um Vergebung gebeten, Gott, der Geist Gottes hat uns gezeigt, wo wir schuldig waren, dann sind wir auch schuldig, das so bald wie möglich in Ordnung zu bringen. Hier sagt Gottes Wort eben an dem Tag. Die Sache ist, wenn wir anfangen, das zu verschieben, wenn wir sagen, ah, ich werde das nicht, oh, ich mag das nicht, ich werde das später, dann haben wir wahrscheinlich schon verspielt. Denn der Feind wird uns allerlei Ausreden geben, die wir gebrauchen würden wollen. Aber für seine Schuld soll er dem Herrn einen fehlerlosen Bock von seiner Herd, nur der Schatzung für ein Schuldopfer, nur dem Priester bringen. So soll der Priester die Versäumung für arm, für dem Herrn durchführen. Und arm wird dort verjeft worden, wird er tun und womit er sich verschuldet hat. Siehst du, wie beides notwendig ist. Einmal die Sünde bei Gott in Ordnung zu bringen, aber dann auch hinzugehen und bei dem Nächsten das in Ordnung zu bringen, wo wir uns verschuldet haben. Wiedergutmachung ist wichtig. Noch ein Bibelvers aus 2. Mose 22. Als Bibelleser wissen wir, in 2. Mose 20 finden wir die 10 Gebote. Und jetzt zwei Kapitel weiter lesen wir: Ein Dieb soll wiedererstatten. Hat er nichts, so verkaufe man ihn um den Wert des Gestohlenen. Findet man bei ihm das Gestohlene lebendig, sei es ein Ochse, Esel oder Schaf, so soll er es zweifach erstatten. Wenn jemand einen Acker oder Weinberg beschädigt, indem er sein Vieh freilaufen und eines anderen Acker abweiden lässt, soll er es mit dem Besten seines Ackers und mit dem Besten seines Weinbergs erstatten. Wow. Wenn jemand ein Vieh gestohlen hat, ein Ochsen oder Esel oder Schaf, in diesem Fall muss er das eben zweifach zurückgeben. Also 100% und dann nochmal 100%. 200%. Seht, sehr oft, wenn wir jemandem zum Beispiel eine Kuh gestohlen haben, haben wir ja nicht bloß die Kuh gestohlen, sondern auch noch auch all das Einkommen der Milch, die der Eigentümer sonst in dieser Zeit würde haben. Ich glaube, deshalb hat auch Gott gefordert, dass wir das zweifach hier in diesem Fall beim Vieh zweifach erstatten sollen. Wir sehen, Gottes Wort nimmt das so ernst, dass wenn es um Wiedererstattung geht, sagt er, es ist sogar besser, dass jemand sich als Sklave verkauft, aber erst seine Schuld in Ordnung bringt. Wenn jemand aber sagt, aber ich habe nichts zurückzugeben, okay, wäre es vielleicht eine Idee, um die Schuld, die man hat, wieder gut zu machen? Wäre es so ein ganz fremder Gedanke vielleicht, dass man etwas verkaufen würde von seinem Hab und Gut, irgendein Gerät, irgendein Gegenstand, und sagt, ich möchte aber erst von dieser Schuld loswerden. Ich will das erst in Ordnung bringen und später werde ich mir das vielleicht wieder taub verdeihen. Im Alten Testament war das der Fall. Gottes Wort sagt ja uns, dass wir einander lieben sollen. Und den anderen lieben schließt auch ein, dass wir bereit sind, die Sachen in Ordnung zu bringen. William Baker arbeitete seinerzeit in Michigan stets für Ford Motor Company. Wir waren als Familie mal in Michigan gewesen, als unsere Schwiegereltern dort wohnten, und haben das Henry Ford Museum besucht. Sehr interessant, Henry Ford, der ja dann die Fahrzeuge dort in den States erfunden hat. Und dieser William Baker arbeitete für Henry Ford in der am Anfang große Fabrik, überhaupt da in Michigan, Detroit Gegend, sehr, sehr viele Autofabriken. Und über die Zeit hat er von der Arbeit, von der Fabrik, nach und nach ein ganz Teil Werkzeuge nach Hause geholt, um nicht zu sagen gestohlen. Aber irgendwann war er in einer Versammlung, bekehrte sich, kam zum Glauben, ließ sich auch taufen und jetzt kam er nach Hause und gleich sah er die Werkzeuge, die er von Ford Company gestohlen hat. Und ihm war klar, er muss das zurückbringen. So, er sammelte alle Werkzeuge, fuhr zur Arbeit, ging zu seinem Vorgesetzten, stellte die Werkzeuge hin und sagte, bekannte, was er gemacht hat. Dass er die mit der Zeit nach und nach so immer nach Hause geschleppt hat. Aber dass er sich jetzt bekehrt hat, dass er eingesehen hat, dass das verkehrt ist und dass er das jetzt wieder gut machen möchte und er möchte die zurückgeben. Und jetzt fragt er noch, was bin ich noch schuldig, was soll ich noch tun? Henry Ford, der Eigentümer, der Chef, war gerade in Europa unterwegs, war nicht zu Hause. Der Vorgesetzte wusste nicht, was er ihm jetzt antworten soll. So einen Fall hatte er noch nie gehabt. Aber damals gab es schon Telegramm. Und so ging er zum Post Office und schickte ein Telegramm schnell an Henry Ford, der gerade in Europa auf Reise war, und fragte ihn, hey, das und das ist passiert, der hat das jetzt zurückgebracht, was soll ich jetzt machen, was soll ich ihm sagen? Henry Ford schickt ein Telegramm zurück und sagte, staut den Fluss Detroit ab und lasst alle Menschen in Detroit taufen. Die meisten Menschen, die dort in der Gegend wohnten, arbeiteten für Henry Ford. Seht, wie wichtig es ist, dass wir das in Ordnung bringen, was wir verschuldigt haben. Wiedergutmachung ist wichtig. Wir sagten schon, es ist ein Beweis, dass unsere Bekehrung echt war. Angenommen, ich hatte gerade das Beispiel vom Phone gebraucht. Ein Nachbar würde dein Phone gestohlen haben oder gefunden haben und mitgenommen haben und ist bloß ganz still mit der Sache. Und später, auf einmal kommst du zur Kirche und du merkst auf einmal, gerade der Nachbar, der dein Phone gefunden und mitgenommen hat, steht auf, geht an die Kanzel und bringt dir eine Predigt. Wie soll sich derjenige Mensch jetzt fühlen, der in der Bank sitzt und der jetzt sich ein neues Phone kaufen musste? Er hat bei sich vorgenommen, ich werde ihm nichts sagen. Ich weiß, dass er meins hat, aber ich will mal warten, sehen, was er macht. Er sagt nichts. Aber wie kann er diese Predigt aufnehmen? Wie kann er sagen, ja, ich sehe, der Mensch hat sich wirklich bekehrt, er dient wirklich Gott. Oder was für Gefühle, was für Gedanken wird diese Person haben, die dann da in den Reihen sitzt? Wiedergutmachung ist wichtig, um ein rechtes Zeugnis für die Welt zu sein. Nicht bloß ein Zeugnis für unsere Mitgeschwister, aber auch ein Zeugnis für Weltmenschen. Ich erwähnte jetzt diesen Fall von William Baker, der zu Henry Ford dann diese Sachen zurückgebracht hat. Das ist ein Zeugnis für die Welt. Wiedergutmachung wird unser Zeugnis niemals geringer machen. Da war mal ein Christ, der im Schiffbau gearbeitet hat, also Boote, Schiffe gebaut. Er selbst war ein Christ, aber er hatte einen ziemlich ungläubigen Chef. Oh, der fluchte und der war so gottlos. Aber dieser Christ, sein Name war George, er versuchte jetzt für seinen Chef ein Zeugnis zu sein, ein Segen zu sein. Er hat ihn manchmal zum Gottesdienst eingeladen. Er hat versucht, zu ihm von Jesus zu reden, hat versucht, ihn für Jesus zu gewinnen. Aber dieser George hatte parallel zu seiner Arbeit zu Hause, nach der Arbeit, auch für sich ein Boot gebaut. Das ist ja okay. Aber was da war, er hat auch so mit der Zeit, um die Holzbretter für das Boot zusammenzunageln, gebrauchte man Kupfernägel. Natürlich nicht eiserne Nägel, weil die würden ja verrosten im Wasser, aber kupferne Nägel. Und natürlich, Kupfernägel haben seinen Preis. Die sind nicht billig. Aber auf der Arbeit waren genug Kupfernägel. Und die sind ja so klein, die kann man ja so leicht in die Tasche rein und bleiben ja mal zufällig ein paar in der Tasche liegen. Und die nimmt man glatt nach Hause und zu Hause, naja, ach, jetzt sind wieder ein paar mitgekommen, schade. Naja, aber jetzt sind sie hier. Und so hat er mit der Zeit sich ein Boot gebaut und hat halt Kupfernägel von der Arbeit gestohlen. Aber er war mal, die hatten Abendversammlung, da war ein Prediger und der predigte über die Wichtigkeit der Sündenvergebung und auch des Bekennens und Wiedergutmachens. Und das Wort Gottes, das traf ihn. Er war so angesprochen, er fühlte sich schuldig. Nach der Predigt geht er zum Prediger und sagt, weißt du was, du hast mir heute ein ziemliches Problem gemacht. Was ist? Was soll ich machen? Nachdem du diese Botschaft gebracht hast, ist mir klar geworden, dass diese Kupfernägel, dass ich die gestohlen habe, ich muss das jetzt wieder zurückgeben. Aber ich habe versucht, für meinen Chef ein Zeugnis zu sein. Ich habe ihm von Jesus erzählt. Ich habe ihn versucht einzuladen zu den Versammlungen. Und wenn ich jetzt zu ihm gehe, werde ich doch mein ganzes Zeugnis alles kaputt machen. Was soll ich jetzt machen? Ich will nicht ein Unsegen für den Menschen sein. Ich will nicht, dass er sich jetzt ganz wegdreht. Ich werde doch mein Zeugnis kaputt machen. Der Prediger aber wies ihm doch darauf hin, er sollte es machen. Aber es hat noch ein paar Tage gedauert, bis er es getan hat. Später geht er wieder zu dem Prediger und er sagt: So, jetzt haben die Kupfernägel aufgehört, mein Gewissen zu kratzen. Oh, sagt er, was hat der Chef gesagt? Er sagt, erst hat er, als ich ihm erzählt habe, was ich gemacht habe, erst hat er ein Betrüß gekeckt. Aber dann sagt er zu mir: George, weißt du was? Ich habe schon immer gedacht, dass du ein Heuchler bist. Aber jetzt, wo du so kommst und das sagst, fange ich an zu denken, ob da nicht doch was am christlichen Glauben sein muss. Was Echtes. Dass es einen Menschen dazu bewegen würde, nachdem er Nägel gestohlen hat, die wieder zurückzubringen. Wir brauchen nicht Angst haben. Wiedergutmachung wird eher unser Zeugnis bekräftigen, stärken, als geringer machen. Charles Wesley hat auch einmal gesagt, Wiedergutmachung bricht die Macht der vergebenen Sünde. Also Gott kann uns die vergeben, Gott allein. Aber damit wir im geistlichen Leben vorwärts kommen und Fortschritte machen, damit wir nicht an die Sünde angebunden bleiben, um diese Macht zu brechen, ist Wiedergutmachung notwendig. Manche Menschen haben einen Anfang mit Gott gemacht, wollen irgendwie weiter, aber kommen nicht weiter. Manchmal ist das die Ursache, dass sie in ihrem geistlichen Leben nicht... Das ist so, wie wenn einer versucht, nach vorne und nach hinten zur selben Zeit zu gehen und er kommt so nirgends wohin. Wiedergutmachung ist auch im Neuen Testament notwendig. Fällt jemand ein Beispiel im Neuen Testament ein, wo jemand etwas wiedergutgemacht hat? Oder haben wir keine Beispiele? Zachäus, Dankeschön. Lukas 19. Wir haben leider nicht Zeit, diese Geschichte zu lesen, aber lest sie zu Hause durch. Kurz eine Frage. Wir haben ja aus 3. Mose 5 die Liste durchgenommen, wenn jemand etwas gestohlen hat oder Gefundenes nicht zurückgibt, etwas mit Gewalt weggenommen hat und so weiter. In welche Kategorie würde das fallen, was Zachäus gemacht hat? Ich weiß nicht, ob ihr diese Liste noch im Kopf habt. Was von dem, an welchem Punkt von dem hat sich Zachäus verschuldigt? Er hat etwas mit Gewalt und mit Stehlen weggenommen. Super, das stimmt. Anhand der Bibelstelle im Alten Testament, wie viel wäre Zachäus verpflichtet gewesen, wieder zurückgeben? Haben wir noch die Zahl im Kopf? Also von dem, was er gestohlen hat, wie viel müsste er wieder zurückgeben? Was er mit Gewalt, mit Unrecht vom anderen abgezogen hat? Ein Fünftel. Also er sollte 120% zurückgeben. Wenn aber jemand $10 mit Unrecht aufgefordert hat, sollte er $12 zurückgeben. Okay? Wie viel hat Zachäus aber wirklich zurückgegeben? 40? Vierfach, ja. Also anstatt plus 20, also 100 plus 20 zu geben, hat er 100 plus 300% gegeben. Weil vierfach, nicht so? Oder ist meine Rechnung falsch? Also er hat einmal 100% und dann nochmal 300% gegeben. Warum? Hat das Gesetz es von ihm verlangt? Oder ist es, weil er die Gnade Gottes erlebt hat? Und können wir an dem sehen, dass er es freudig getan hat? Dass er es gerne getan hat? Für ihn war das nicht ein Muss. Er hat es gerne getan. Wenn wir die Sachen in Ordnung bringen, werden wir Fortschritte in unserem geistlichen Leben machen können. Genauso wie Zachäus. Was hat Jesus zu Zachäus gesagt? Sofort nachdem er gesagt hat, Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen und wo ich jemand Unrecht betrogen habe, dem gebe ich es vielfältig wieder. Was hat Jesus gleich danach zu ihm gesagt? Weiß das jemand auswendig? Jesus sagte, heute hat dieses Haus Rettung erfahren, weil er auch ein Sohn Abrahams ist. Wo Jesus gesehen hat, dass er auch bereit war, die Sache in Ordnung zu bringen. Das war für ihn eine Bestätigung, ein Beweis. Hier hat eine gesunde Wiedergeburt, eine echte Bekehrung stattgefunden. Und seine Willigkeit, so viel mehr zu geben, hat das bloß so viel mehr bekräftigt. Gott möchte, dass wir die Sachen in Ordnung bringen, auch nicht bloß für uns persönlich, dass auch in unserem Umkreis, auch in der Ortsgemeinde, wird es sich im Segen auswirken, wenn wir das in Ordnung bringen, wo wir schuldig geworden sind. Wie steht es in deinem Leben? Hat der Geist Gottes dich an Kupfernägel erinnert, die in deinem Gewissen kratzen, die du nie zurückgebracht hast? Eine Schuld, von der du nie zu jemand gesprochen hast. Da war mal ein Christ, dem ist auch klar geworden, er muss Sachen zurückbringen. Er packte alles zusammen, war auf dem Weg dahin. Unterwegs hörte er eine Predigt auf dem Radio. Und der Prediger sagte, no, weißt du, es ist alles unter dem Blut Jesu. Jesus hat dir vergeben. Und auch wenn du was gestohlen hast oder so, preis und lob den Herrn, er hat dir alles vergeben, du brauchst es nicht zurückmachen. Er drehte sich um und fuhr zurück. Aber der Geist Gottes ließ ihn nicht los. Später beschäftigte er sich mehr damit und Gott zeigte ihm wieder, hey, du musst hinfahren. Du musst die Sache in Ordnung stellen. Wenn du im geistlichen Leben vorwärts kommen möchtest, wenn du Sieg haben möchtest, wenn du selig werden möchtest, dann wollen wir auch diesen Befehl Gottes in unserem Leben praktisch ausführen. Gott helfe uns. Ich weiß, dass es nicht leicht ist. Ich spreche aus Erfahrung. Ich weiß, was es bedeutet, hingehen und zu bekennen, dass man bei jemand gestohlen hat oder dass man über jemand schlecht geredet hat. Mir ist das, obwohl das Jahre vielleicht zurück ist, mir steht das alles noch vor Erinnerung. Aber wenn du willst im geistlichen Leben vorwärts kommen, hast du keine andere Wahl. Gott helfe dir, Gott segne dich. Amen.